Es gibt Orte, die sind herausfordernd. Um die mache ich lieber so einen weiten Bogen. Das Krankenhaus ist so ein Ort. Da will ich nicht freiwillig hin, nur wenn ich muss. Der Friedhof ist auch so ein Ort, um den ich lieber einen Bogen mache. Und doch führt mich mein Weg immer wieder mal dahin, um Abschied zu nehmen, um eine Trauerfeier zu gestalten. Ein wichtiger Dienst, aber fordernd. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit solchen Orten, mit dem Thema Trauer, aber ich merke so, ich fühle mich da unwohl. Ich werde da unsicher. Auch bei der Predigt heute. Da würde ich auch lieber einen Bogen rummachen und mit euch über andere Dinge sprechen. Es gibt doch so tolle Themen in der Bibel drin. Warum? Warum über Trauer? Lieber einen Bogen drumrum. Und immer wieder stehe ich auch in der Gefahr, einen Bogen um Menschen zu machen. Um Menschen, von denen ich weiß, ja, die trauern. Die trauern gerade. Und darum tun mir Menschen wie Renate gut. Renate, komm mal zu mir. Renate, du arbeitest als Krankenschwester an einem besonderen Ort im Haus Emmaus, in einem Hospiz, einem Ort, um den ich auch lieber so einen Bogen drumherum mache. Was erlebst du an diesem Ort der Trauer?
Ja, natürlich erlebe ich da viel Trauer. Das kann man sich ja schon leicht vorstellen. Es ist schon auch ein Ort, wo die Trauer auch ihren Platz hat, haben darf. Und ein einfaches Beispiel, wenn du dich freuen würdest, würde ich jetzt auch nicht sagen, hör auf, dich zu freuen. Und so ist es auch, wieso soll ich aufhören zu trauern? Es ist ja auch ein Grund, wieso ich trauere. Und bei uns ist es schon so, wenn die Gäste, wir sagen zu den Patienten Gäste, wenn die ins Haus kommen, hat die Trauerarbeit schon lange vorher auch angefangen. Das ist jetzt nicht nur erst, wenn die ins Haus kommen, sondern das fängt schon lange vorher an. Manchmal haben die Menschen noch keine lange Diagnose, geht das alles sehr schnell. Und ein schönes Bild finde ich auch, wenn die Gäste bei uns ins Haus kommen, wir holen die an der Haustüre ab und bringen die dann in ihr Zimmer. Und jetzt habe ich das letztens auch wieder erlebt. Ich holte jemand an der Haustür ab. Es war ein Mann gewesen und auch eine Tochter, die als Angehörige dabei war. Und ich merkte einfach, es ist eine Anspannung da. Das ist ja auch ganz normal, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber es war eine Anspannung da gewesen, eine Unsicherheit. Was kommt auf mich zu? Es war auch zu sehen, bei der Tochter standen die Tränen in den Augen schon, wo sie über die Schwelle gegangen ist. Alleine die Menschen, die über die Schwelle gehen, das ist schon so schwer. Das ist das Haus, wo ich reinkomme und in den allermeisten Fällen sterben werde. Aber ich habe die Leute, den Gast und die Tochter begrüßt und ich merkte, der Mann sagte nachher zu mir, ach, was bin ich hier so nett begrüßt worden. Der Tochter, ich merkte, wie ihr das einfach gut tat, wo der Vater, wo er sich einfach schon nach kurzer Zeit ein Stück weit gut aufgehoben fühlte. Ich kann dadurch natürlich das ganze Leiden nicht abnehmen, aber das sind so ganz kleine Schritte, wo wir den Menschen einfach gut tun können. Und bei uns ist ja auch nicht nur das Sterben ganz natürlich, es ist präsent. Aber auch das Leben noch lebenswert gestalten. Und das ist einfach bei uns auch ein Thema, was noch ganz versucht wird, intensiv auch zu machen. Also erstmal durch zwei tolle Palliativärzte, die das einfach ganz toll machen, wo es wichtig ist, dass Leiden gelindert wird. aber auch, wo wir versuchen, einfach auf den Gast einzugehen, ihn so zu nehmen, wie er ist, wo versucht werden, irgendwelche Wünsche zu ermöglichen, so gut es einfach geht. Und das sind manchmal nicht die großen Sachen, aber es sind auch die kleinen Sachen, die einfach ganz wichtig sind und einfach schön sind, auch zu erleben. Sei es ein besonderes Essen, sei es ein Spaziergang mal in Begleitung, sei es eine, wir haben schon eine Taufe gehabt, die Teilnahme an einer Hochzeit. Für Gäste, die nicht mehr mobil sind und gerne einfach noch mal raus möchten, die mit dem Bett auch mal rausgefahren werden können und draußen auch eine Zigarette genießen, wo man einfach manchmal merkt, bei solchen Sachen, wo einfach eine ganz große Freude dabei auch ist an Strahlen und was auch natürlich auch uns auch gut tut, wenn man jemand einfach eine Freude machen kann. Können wir sicherlich nicht immer, wir können auch nicht alle Wünsche erfüllen. Es gibt auch für uns Grenzen natürlich, aber soweit es möglich ist, versuchen wir das. Und es gibt auch Menschen, das muss man auch sagen, die einfach so mit ihrem Schicksal hadern, wo es nicht machbar ist. Und das müssen wir manchmal auch mit aushalten, also das gehört auch mit dazu.
Und was hilft dir dabei, das mit auszuhalten, da vor Ort zu sein, deinen Dienst zu tun?
Also erstmal ist es eine schöne Arbeit. Ich bin da wirklich sehr gerne. Was mir auch hilft, ist einfach auch die professionelle Distanz, die ich da haben muss. Sonst wäre ich da nicht lange. So ein schönes Bild ist für mich, also ich begleite die Menschen. Ich gehe nicht mit den Weg, sondern ich begleite die Menschen. Und den Weg müssen sie selbst gehen. Und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, vielleicht all das, was noch bei denen einfach im Argen liegt oder so, das ist einfach so. Das muss man manchmal auch stehen lassen, ne? Das ist so. Was mir auch hilft, ist auch sicherlich der Glaube, dass ich weiß, auch diese Menschen, obwohl ich es manchmal nicht verstehen kann, was manche Menschen wirklich für ein schweres Schicksal haben, dass ich aber trotz alledem weiß, Gott ist auch mit diesen Menschen dabei und ich kann es nicht verstehen und die Menschen können es auch nicht verstehen, aber man muss es einfach so stehen lassen. Was ich auch merke bei Menschen, die auch vom Glauben her sehr geprägt sind, denen ihr Weg wird dadurch nicht einfach zum Sterben hin, aber sie haben einen ganz großen Trost auch.
Renate, ich danke dir, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast und ja, wünsche dir für deinen Dienst an diesem besonderen Ort Gottes reichen Segen. Danke dir.
Dankeschön. Ja.
Trauer hat viele Gesichter. Wir trauern um einen verstorbenen, lieben Menschen. Wir können aber auch über eine zerbrochene Beziehung trauern, über geplatzte Träume, unerfüllte Kinderwünsche oder darüber, dass einfach keine Veränderung passiert, dass alles so festgefahren ist. Manche trauern, weil ihr Haustier tot ist, andere betrauern eine Fehlentscheidung oder verpasste Möglichkeiten im Leben, wie etwa, dass man damals zu wenig Zeit für die Kinder hatte, als sie noch klein waren. Worüber wir auch immer trauern, ich denke, gerne würden wir einen großen Bogen um dieses Gefühl machen. Das wünscht sich keiner, dieses Gefühl zu trauern. Aber Trauer gehört zum Leben. Auch zum Leben eines Christen. Auf dieser Seite der Ewigkeit bleibt uns Trauer nicht erspart. Alle biblischen Helden trifft die Trauer. Als Jakob die Nachricht erhält, dass sein Sohn Josef tot ist, zerreißt er seine Kleider. Das ist ein Gestus, den man immer wieder in der Bibel findet. Es ist Kleider zerreißen, weil sein Leben durch den Tod einen Riss bekommen hat. Und er legt ein Trauergewand an und weint. David trauert um seinen besten Freund Jonathan. Nehemia trauert, weil Jerusalem in Trümmern liegt. Maria Magdalena geht früh morgens ans Grab Jesu, um zu trauern. Fromme Männer bestatten Stephanus und halten, wie es heißt, eine große Totenklage. Die Ältesten, die weinen, weil sie Paulus nicht wiedersehen werden. Und Jesus weint über den Tod seines Freundes Lazarus, obwohl er Lazarus kurze Zeit später von den Toten auferweckt, trauert Jesus. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Jesus weint öffentlich, für jeden sichtbar. Jesus weint, weil Lazarus tot ist, und er weint, weil er Lazarus lieb hat. Man kann Trauer vielleicht so definieren. Trauer ist gleich Liebe plus Verlust. Jesus hat seinen guten Freund Lazarus verloren und seine tiefe Trauer zeigt, dass er ihn zutiefst geliebt hat. Weil Liebe zu unserem Leben gehört, weil Verlust zu unserem Leben gehört, gehört auch Trauer zu unserem Leben. Und wenn du noch nie wirklich getrauert hast, dann hast du, glaube ich, noch nicht etwas verloren, was du wirklich geliebt hast. Wer trauert, der zeigt, dass er echt und dass er tief liebt. Dennoch tun wir uns mit Trauer so schwer. Unsere Gesellschaft, die leidet an so einer Unfähigkeit zu trauern. Trauerklöße, die sind out, man ist cool, man ist hip und man ist möglichst bald wieder gut drauf. In der aktuellen Auflage des Diagnosemanuals für psychische Störungen, DSM-5, da steht allen Ernstes, wer 2 Wochen nach dem Verlust eines geliebten Menschen über Symptome wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit oder Schlafstörungen klagt, der ist depressiv. Das DSM-3 von 1980 hat trauernden Menschen noch ein ganzes Jahr zugestanden. Aber heute wird ein schnelles Wiederfunktionieren erwartet. Man soll sich doch bitte beherrschen. Man soll sich doch zusammenreißen. Man soll doch lieber so ein Beruhigungsmittel nehmen, als seine Gefühle herauszulassen. Aber ich finde es nicht krank, wenn ich um einen verstorbenen Menschen trauere. Das ist für mich total gesund. Die gesellschaftliche Vorstellung, dass man bald wieder und schnellstmöglich wieder lachen muss, die ist krank. In unserer Gesellschaft, da sind irgendwie immer nur so fröhliche Gesichter erwünscht. Und viele Trauernde bauen darum Fassaden. Sie vertuschen, wie schlecht es ihnen geht, wie sehr sie trauern. Sie tragen Masken, bis sie selbst nicht mehr auseinanderhalten können, was Maske ist und was das eigene Gesicht. Manche versuchen tapfer zu sein, unerschütterlich, so als gäbe es irgendwie eine Ehrennadel mit Kranz zu verdienen. Sie meinen, sie müssen einfach funktionieren wie Maschinen, nur nichts anmerken lassen. The show must go on. Und ich hoffe und ich bete, dass hier ein Andersort ist, dass in unserer Gemeinde Raum für Trauer ist, ein Raum, wo man Tränen zulassen kann und sich keiner gedrängt fühlt, möglichst schnell wieder darüber hinwegzukommen. Ich fände es wirklich gut, wenn es in unserer Gemeinde auch eine Trauergruppe gäbe, einen Raum, in dem ich mit anderen Trauernden ins Gespräch kommen kann. Das kann so gut tun, erzählen zu können, gerade wenn die anderen in meinem Umfeld wieder so zum Alltag übergegangen sind und ich mich mit meiner Trauer alleine fühle. Wir brauchen andere Menschen, und zwar solche, die uns die Sprüche ersparen, die sowieso nicht trösten. Menschen, die besser zuhören, als reden können. Menschen, die mit uns gehen, so Weggefährten, von denen ich im Juli in der Predigt zu Hiob sprach. Wenn du Interesse an so einer Gruppe hast, sprich mich bitte an. Trauer, Schmerz, die wollen durchlebt werden. Und das braucht Raum und das braucht Zeit. Wie lange es dann dauert, bis man damit irgendwie leben kann, das ist unterschiedlich. Wir trauern sehr, sehr unterschiedlich. Uli, ich darf dich mal zu mir bitten. Uli, du hast vor 12 Jahren bei einem Autounfall deine Tochter Johanna verloren. Von einem Moment auf den anderen war alles anders. Wie ging es dir oder wie geht es dir in dieser Trauer?
Also wie du schon sagtest, von einem Moment zum anderen war alles anders. Der Boden wurde mir unter den Füßen weggezogen. Alles, was Normalität war, gab es nicht mehr in meinem Leben. Und ich fiel in ein unglaublich schwarzes Loch. Ich dachte, da komme ich nie mehr raus. Trauer braucht unheimlich viel Kraft. Ich war zu nichts mehr fähig. Die Tage waren dunkel, sie waren schwarz. Ich habe nur noch in der Ecke gesessen und ja, ich habe gesagt, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass Gott mich liebt. Und von heute her weiß ich, dass das der Punkt war, der mich einfach durchgetragen hat. Als mit der Zeit es dann immer ein bisschen besser wurde, dass in diese schwarze Dunkelheit weiße Pünktchen kamen und die Pünktchen immer ein bisschen besser wurden, so nach einem Jahr dachte ich, das Trauerjahr ist zu Ende, jetzt wird es besser. Aber ich merkte, es wurde gar nichts besser, ich brauchte viel mehr Zeit. Und so hat sich die Trauer schon im Laufe der Zeit verändert, aber es gibt heute auch noch viele Punkte, die wehtun. Jetzt, wo der Todestag auch bald wieder ansteht, da bin ich sehr, sehr traurig. Man geht heute anders damit um, aber ganz weg ist die Trauer nicht. Ich vergleiche das immer so wie mit einer Wunde. Erst ist die Wunde ganz offen. Sie heilt ganz, ganz langsam zu. Die Narbe ist immer sichtbar und wenn man die Narbe berührt, dann schmerzt sie.
Kannst du uns sagen, was dir geholfen hat, so im Grunde so, wenn man so eine Unsicherheit hatte, auf einen Menschen zuzugehen, von dem man weiß, was ihm passiert ist, was dir da geholfen hat oder hilft?
Also der Trauernde selbst oder mir ging es auf jeden Fall so, ich war überhaupt nicht fähig, auf Menschen zuzugehen. Es gab 3 Punkte, die mir geholfen haben. Das war einmal mein Glaube, meine Familie und Menschen in der Gemeinde hauptsächlich. Das war so ein sicherer Ort für mich. Als erstes mein Glaube. Der hat mich einfach mir die Möglichkeit gegeben, das Unfassbare fassbar zu machen. Ich hatte eine ganz große Gewissheit, dass Gott mich liebt und nicht nur das, sondern dass er mich versteht. Ich habe in dieser Zeit so klar verstanden, dass er seinen Sohn am Kreuz geopfert hat. Das ist mir noch nie so deutlich geworden wie da, wie Gott auch gelitten hat. Und ich weiß, das war ein Geschenk, das kam nicht von mir raus. Das war einfach ein Geschenk Gottes. Und dann meine Familie. Wir haben alle getrauert, jeder auf seine Art. Aber im Schmerz waren wir wieder vereint und haben viel miteinander geredet, haben über unsere Gefühle geredet, haben auch über Johanna geredet, auch mal gelacht, was so alles in dem Leben mit Johanna so geschehen ist. Und das hat uns, denke ich, allen sehr gut getan. Und dann Menschen. Menschen, die keine Berührungsängste hatten, die auf mich zukamen, die mich in den Arm nahmen, die meinen Ist-Zustand einfach erzählt haben, was für mich ganz wichtig war, die selbst viel Trauer erlebt hatten, dass ich dann wusste, ja, es ist alles normal, was ich hier erlebe, weil man immer Angst hat, man driftet irgendwie in was ab. Das ist ja auch was die Gesellschaft so, wie du schon sagtest, vermittelt. Das ist alles nicht normal. Aber das war unheimlich gut, dass Menschen da waren, die mir das widerspiegelten. Es ist, wie es ist, gut so im Moment. Und Menschen, die mich ausgehalten haben, Menschen, die mir zugehört haben, Menschen, die uns eingeladen haben, weil man selber überhaupt keinen Antrieb hat, irgendwas zu machen. Und die, für mich war Redentherapie, die mein Reden ausgehalten haben, die uns begleitet haben auf diesem Weg. Das war für mich ganz wichtig. Menschen, die einfach mal einen Kuchen gebacken haben oder ein Essen gemacht haben aus ihrer Hilflosigkeit raus, wie sie dann sagten. Aber was auch wichtig ist, weil man kann in der Zeit nicht für sich selbst sorgen. Das geht gar nicht. Und Das war für mich einfach wichtig zu wissen, da sind Menschen, die gehen den Weg mit mir, die halten mich aus und die sind da. Das war ein ganz großes Geschenk, wenn ich da heute, ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, da hat mich Gott wirklich oder uns auch sehr reich beschenkt.
Uli, ich danke dir, dass du uns deiner Geschichte, deiner Erfahrung Anteil gegeben hast und ja, Gottes Segen dir. Danke. Danke. Wir trauern sehr unterschiedlich. Man hat ja früher so gedacht, es gibt so einen Trauerprozess. Erst will man es nicht wahrhaben, dann klagt man, dann ist man deprimiert und irgendwann dann so, dann schließt man so den Frieden mit dem, was man eh nicht ändern kann. Aber wir trauern unterschiedlich. Männer trauern anders als Frauen. Menschen, die eher nach außen hin so gewandt sind, die trauern anders als Introvertierte. Es gibt kein korrektes Trauern. Es gibt einfach nur Trauern. Wir trauern unterschiedlich, dass wir uns selbst in unserer Trauer nicht wiedererkennen. Dass wir an einem Tag ganz furchtbar am Boden zerstört sind, am nächsten Tag geht's einigermaßen. Und wie die Uli sagt, am dritten Tag, da lachen wir sogar über alte Geschichten. Und einen Tag später, da reicht's, wenn man die Hausschuhe des geliebten Menschen sieht und man fließt in Tränen dahin. Trauer ist kein Zustand. Trauer ist ein Prozess und Psychologen sprechen ja darum, von Trauerarbeit, die zu leisten ist. Und mein Glaube nimmt mir die Trauerarbeit nicht ab. Mein Glaube nimmt mir nicht meine Trauer. Als mein Vater gestorben war, da meinte ein Gemeindemitglied zu mir, herzliches Beileid, aber du bist ja Pastor. Und ich dachte, ja, ich bin Pastor, ja, ich glaube an die Auferstehung. Aber ich bin auch Sohn und als Sohn trauere ich, denn mein Vater ist nicht mehr da und er fehlt mir. Und mein Trauer ist kein Zeichen eines zu schwachen Glaubens, sondern ein Zeichen meiner Liebe zu meinem Vater. Natürlich glaube ich, dass mein Vater jetzt bei Gott ist. Und ja, das tröstet mich, dieses tiefe Wissen, dass ich meinen irdischen Vater einmal bei meinem himmlischen Vater wiedersehen werde. Und dass wir uns dann wieder in die Arme nehmen dürfen. Paulus schreibt darum an die Thessalonicher von dieser Hoffnung und schreibt, ihr sollt nicht so trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Er sagt nicht, ihr sollt gar nicht trauern, ihr sollt nicht ohne Hoffnung trauern. Und ja, diese Hoffnung auf ein Wiedersehen, die lässt mich anders trauern. Die lässt mich hoffnungsvoll Abschied nehmen. Aber sie nimmt mir nicht meine Trauer. Ich trauere, wie der Prediger es lehrt, denn alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Wir dürfen weinen. Wir dürfen mit unseren Fragen, mit unserem Schmerz, mit unserer Leere, mit unserer Wut, mit dem ganzen Gemisch von Gefühlen, die die Trauer mit sich bringt, zu Gott kommen und klagen. Ich muss Gott nicht durch imponierende Glaubenssätze beeindrucken. Ich darf klagen. Jeremia, der schreibt ein ganzes Buch voll mit dem Titel Klagelieder. Und wenn du die Psalmen mal anschaust, dann merkst du, das ist Wort Gottes. Das ist Wort Gottes und seitenweise findest du dann nur Klagen über Gott. Zwei Drittel der Psalmen sind Klagen, Beschwerden über Gott. Herr, warum bist du so fern? Warum verbirgst du dich, wenn ich dich am nötigsten habe? So fragt ein Beter im 10. Psalm. Und im 69. klagt ein anderer, ich bin müde vom Schreien. Meine Kehle ist rau und wund, meine Augen sind müde und matt vom Warten auf dich, mein Gott. Von der Bibel lernen heißt auch klagen lernen, Gott klagen lernen. Deine Gedanken einfach ungefiltert vor Gott auszubreiten, sich mal richtig Luft zu machen, herausschreien, was über deine Kraft geht, was dir das Herz zerreißt. Wir neigen in der Trauer oft so zu Monologen mit uns selbst. Wir drehen uns um uns selbst und wir verlieren den Kontakt zu anderen. Und wir stehen immer auch in der Gefahr, den Kontakt zu Gott zu verlieren. Wenn ich aber Gott mein Leid klage, dann durchbreche ich dieses Drehen. Denn Klage hat im Unterschied zum Jammern einen Adressaten. Gott, Jesus. Und keine Angst, Gott hält deine Klagen aus. Ihm geht dein Leid persönlich nahe. Ich, du, wir so. Wir können Leid, wir können Trauer nur bis zu einem gewissen Grad nachempfinden. In der Regel verstehen wir nur das Leiden, das wir selbst schon irgendwie erlebt haben. Aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, durch eine Chemotherapie zu müssen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, den Ehepartner zu verlieren, weil ich in diesen Situationen nicht war. Jesus, als wahrer Mensch und als wahrer Gott, hat er gelitten. Als wahrer Mensch und als wahrer Gott hat er gelitten. Er hat gelitten als wahrer Mensch. Ihm hat es genauso wehgetan, wie es mir weh täte, wenn jemand einen Nagel durch meine Hände schlagen würde. Aber gleichzeitig hat Jesus auch als wahrer Gott gelitten. Und das bedeutet, er hat alles Leid dieser Welt erlitten. Im Buch Jesaja im 53. Kapitel, da heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Ja, Jesus ist der Sieger, aber Jesus ist auch der Mann der Schmerzen. Das bedeutet nicht nur, Jesus hatte auch mal Schmerzen. Das allein bringt ihn mir schon nahe, einen Gott, der weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Aber es heißt mehr. Jesus ist der Mann aller Schmerzen. Er leidet alles Leid mit, auch dein Leid. Er steckt da mittendrin. Er weiß, wie es sich anfühlt für dich, dass du diesen lieben Menschen verloren hast. Er weiß, wie sich deine körperlichen Schmerzen anfühlen, weil er sie selber erleidet. Er weiß, wie sich deine Trauer anfühlt. Und Jesus macht keinen Bogen um unsere Trauer, sondern er geht da mitten rein. Der gute Hirte, der bewahrt uns nicht immer vor dem finstern Tal, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Er bewahrt uns nicht immer, doch er geht immer mit uns durch dieses finstere Tal. Jesus macht keinen Bogen um Trauerorte. Er macht auch keinen Bogen um den Trauerort Bethanien. Er geht zu den beiden Schwestern, zu Maria und Martha. Beide trauern um ihren Bruder Lazarus. Und er zeigt uns, wie wir mit Trauer umgehen können. Zuerst läuft Jesus Martha entgegen. Und über Marthas Lippe, da kommen bewegende Worte. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob Martha diese Worte mit Zuversicht gesprochen hat oder mit Zweifel, ob sie voller Glauben vor Jesus stand oder voller Wut, weil er in dem Moment, wo man ihn mal gebraucht hätte, nicht da war. Herr, wärst du hier gewesen? Jesus antwortet ihr nur, dein Bruder wird auferstehen. Und es wirkt auf mich irgendwie gefühllos. Martha erwidert, ich weiß, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Aber Jesus spricht von etwas anderem. Jesus will Martha irgendwie so erklären, was hier jetzt los ist. Martha, die ist in Traurigkeit, in Verzweiflung verstrickt und die kann sich nicht davon befreien. Und Jesus arbeitet da dagegen an, nicht mit Sympathie oder Verständnis, sondern bei Martha mit Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. glaubst du das? Das ist die Wahrheit, die Martha in diesem Moment begreifen soll. Und Martha findet in diesem Moment der Wahrheit Hoffnung. In diesem Moment der Wahrheit bekommt Martha wieder festen Boden unter die Füße. Und sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach kommt Maria zu Jesus. Und sie richtet sich exakt mit den gleichen Worten an Jesus und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus, seine Antwort ist komplett anders als bei Martha. Jesus fühlt ihren Schmerz. Er ist zutiefst betroffen. Er weint. Das Einzige, was er noch sagen kann, ist, wo habt ihr ihn hingelegt? Jesus begegnet Martha mit der Wahrheit, aber Maria mit Tränen. Und Maria findet in diesem Moment der Tränen Jesu Hoffnung. In diesem Moment des Mitgefühls Jesu bekommt Maria wieder festen Boden unter die Füße. Jesus dient Martha mit einer Antwort, die Wahrheit beinhaltet. Das ist der Dienst der Wahrheit. Als er Maria begegnet, dient er ihr mit dem Dienst der Tränen. Wahrheit und Mitgefühl. Das zeigt sich oft bei Jesus. Manchmal getrennt, manchmal zusammen. Und ich glaube, wenn wir trauern, brauchen wir beide Reaktionen Jesu. Die auf Martha und die auf Maria. Wir brauchen beide Dienste. Manchmal müssen wir von einem lieben Freund aus unserer Situation auch mal herausgerissen werden, indem er sagt, oh, jetzt reicht's, komm, wach mal wieder auf. Und andere Male, da brauchen wir eine Umarmung und die Tränen der anderen. Ich meine aber auch, dass wir nicht nur beide Dienste für uns brauchen, sondern wir sind auch zu beiden Diensten gerufen, zum Dienst der Wahrheit und zum Dienst der Tränen. Und ich wünsche uns, dass wir von Jesus lernen, um Trauernde keinen Bogen zu machen. Um Trauerorte keinen Bogen zu machen. Trauer nicht wegzuschieben, sondern dass wir den Dienst der Tränen tun. Mitfühlen, mitweinen, mittragen, die Trauer mit aushalten. Und dass wir den Dienst der Wahrheit tun und sagen, das ist nicht das Ende. Dieser Abschied ist ein Auf Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen, auch wenn es sich für dich jetzt gerade gar nicht so anfühlt. Die Trauer hat nicht das letzte Wort. Klagen ist nicht das Letzte. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Da ist der Verlust, den du erlitten hast. Da ist deine Liebe und darum ist da auch deine Trauer. Trauer ist gleich Liebe und Verlust. Und Jesus sagt dir, ich bin auch für dich Leben. Ich bin auch für dich Auferstehung. Ich bin für dich da. Du kannst mit mir sprechen. Du kannst dich mit deiner Trauer an mich wenden. Du kannst klagen. Das fühlt sich vielleicht komisch an, so ins Unsichtbare zu sprechen, zu klagen. Und du fragst dich vielleicht, ist da jemand? Hört das jemand? Seit bald 2000 Jahren haben Menschen erfahren dürfen, dass da jemand ist, dass da einer antwortet, dass es Resonanz gibt. Allmählich oder plötzlich, mal stärker, mal schwächer, mal eher im Verstand, mal eher im Herzen, wächst eine Zuversicht. Er ist wirklich da. Und diese Erfahrung wünsche ich dir in all deinen Gefühlen, in deiner Freude, in deiner Angst, in deiner Scham und in deiner Trauer. Amen.